Und jetzt entführen euch Hanni und Nanni wieder in die fantastische Welt der Virtual Reality.
Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge VR-Podcast. Wir sind heute wieder zusammengekommen, um für euch die Folge 290 aufzunehmen mit einem wunderbaren Titel, den euch jetzt der Nanni, nachdem er euch begrüßt hat, verraten wird.
Ja, hallo, auch von mir. Folge 290 mit dem Titel PSVR 2, Traum oder Albtraum. Ja, einleitend vielleicht ein paar...
Das ist ja ähnlich wie der Titel von letzter Woche, ne?
Ja,
Letzte Woche hieß es, sind wir glücklich? Und jetzt Traum oder Albtraum?
Genau, ein Schritt weiter praktisch.
Ja, bin auf den Titel der nächsten Folge gespannt.
Am Ende.
Da wird es dann konkret.
Nein. So, einleitend vielleicht ganz kurz. Also, wir haben heute keine Infos, aber ein Thema, wie gerade schon gesagt, PSVR 2, Traum oder Albtraum. Erste Reaktionen aus der Community oder auch Presse natürlich. Und dann haben wir, weil es sich, denke ich, für so ein neues Headset gehört, ein pickepackevolles Spieletestprogramm. Wir haben heute Tentacula, Star Wars Tales from the Galaxy's Edge und Awesome Asteroids. Da bin ich immer ganz gespannt drauf. Letzteres durfte ich noch nicht spielen. Da höre ich gleich natürlich genauso wie ihr ganz gespannt zu.
Ja, habe ich ihm verboten.
Hat schon zu lange gedauert. Ich hatte mich so in Star Wars verfangen, dass keine Zeit mehr dazu war. Ja, dann würde ich sagen, starten wir doch mal durch mit dem Thema.
Ja, das ist, was wolltest du jetzt? Ach, das Thema, ja. Ich hatte das nicht.
Das Thema.
Ja, es geht darum, du hast gerade schon gesagt, es baut ein bisschen drauf aus. Letzte Woche, denke ich mal, ging es um unsere Gefühle, hätte ich fast gesagt, um unsere Eindrücke, ob wir glücklich sind. Ich denke mal, um da vielleicht eine kurze Antwort zu geben. Ja.
Ja.
Auch hier möchte ich mit einem Pulp Fiction-Zitat antworten. Ich weiß nicht, ob du weißt, welches jetzt kommt.
Nein, ich kann nicht in deinen Kopf gucken.
Ich weiß nicht, ob der Milchshake $5 wert ist, aber er ist ein verdammt guter Milchshake.
Okay.
Also ich bin super zufrieden mit der PlayStation VR 2 freue mich drauf, was da noch alles kommt. Ich weiß nicht, ob es diese 599 Euro wert ist, aber wenn sie dann doch einmal ausgegeben hat und vielleicht, ich sag mal, dann drauf oder schweren Herzens einen Haken daran machen kann, dann kann man sich doch über das, was man bekommen hat, sehr, sehr freuen und ich glaube, noch eine Menge Spaß haben.
Also ich würde schon sagen, dass sie das wert sind, weil das ist ja, ne? Also wo kriegst du denn mehr für das Geld?
Ja.
Insofern ist es das wert, ja.
Unter dem Gedanken, dass du eine PlayStation hast, ja. Und auch unter dem Gedanken, wenn man jetzt andere Headsets vergleicht, ist das für 5,99 preis-leistungstechnisch wiederum mit das Beste.
Ja.
Oder nicht mit, sondern es ist das Beste.
Ist das Beste, ja.
Punkt. Aber insgesamt ist es natürlich wieder mal noch eine Ausgabe, so meinte ich das vielmehr, ja, weil man ja schon andere Headsets gekauft hat. Eine Investition in VR, wo es sich jetzt dann auch sammelt, das Geld, und man dann immer sagt so, ja, aber das Headset für sich, wer also jetzt anfangen will mit PlayStation, mit Virtual Reality und hat eine PlayStation, der kann da, glaube ich, richtig ruhigen Gewissen zugreifen, weil für 5,99 gibt es nichts Vergleichbares. Da sind auch gleich ein paar Kommentare, die ich nicht verstehen kann, aber die diskutieren wir ja dann ein bisschen später. Ja, also das, unsere persönlichen Eindrücke, glaube ich, sind da übereinstimmend positiv. Und ich habe ja bis jetzt auch erst 4-5 Stunden oder so gespielt oder 4 Stunden. Du bist ja vielleicht bei Stunde 15 oder so. Das, ja. Und noch ein Stück weiter voraus. Und ich merke trotzdem jetzt schon, dass mit jeder Stunde, die ich oder jeder Minute, die ich spiele, es ein bisschen besser noch funktioniert, auch mit dem Gefühl, wie man das Headset auf der Nase hat. Und mein Motion Sickness, was ich noch in der ersten Runde hatte, war heute nur noch ein ganz leichtes Gefühl, aber auf keinen Fall mehr das, dass nach dem Absetzen ich mir da noch eine Stunde lang leicht übel war. Das hatte ich heute jetzt überhaupt nicht mehr.
Ja gut, aber das kommt natürlich auch viel aufs Spiel drauf an, ne?
Das kommt aufs Spiel drauf an und auch, glaube ich, aber auch auf die Zeit insgesamt, die du mit VR verbringst.
Ja, natürlich. Also,
und ich hatte
man kann sich ja schön dran gewöhnen.
Vorher schon eine längere Pause, mal minutenweise, um mal ein Spiel für die Quest oder so zu testen, wenn wir uns getroffen haben. Aber ich sag mal, das Golfen war jetzt auch nicht so das Aufregende, was einen da nervös machen muss mit Motion Sickness. Und bei den letzten Treffen mit After the Fall war ich ja dann auch nicht dabei. Also von daher sind das ja auch wieder meine ersten Stunden, die ich jetzt intensiver das VR-Headset auf habe. Aber es funktioniert alles wunderbar. Aber ich habe es gerade schon angedeutet. Du hast ja auch sicherlich ein paar Kommentare gelesen. Ich weiß nicht, wie wir jetzt durchstarten wollen. Einfach nur mal so reden oder wollen wir versuchen, eine Ordnung reinzubringen. Erstmal würde ich ganz gerne...
Dafür ist jetzt zu spät, um jetzt eine Ordnung reinzubringen. Ja. Dann müssen wir den großen Pauseknopf drücken und eine PowerPoint-Präsentation machen.
Aber ich hätte gesagt, dann fangen wir doch mal mit der Presse an, weil das habe ich auch hier gesammelt ein bisschen vor mir. Und da sind ja die Stimmen, und das finde ich tatsächlich auch von der Community ganz gut wiedergegeben, eigentlich positiv, durch die Bank weg. Positiver, wie ich je gedacht hätte, dass man es erwarten könnte. Weil ich dachte, es wird immer so noch das Salz in der Suppe gesucht.
Ja, also alle seriösen Spielemagazine und so, die haben durchweg positiv darüber berichtet, ja.
Ja, also wenn überhaupt, wird halt der Preis angedeutet, dass halt das Headset mit 5,99 sogar 150 Dollar oder Euro mehr kostet wie die PS5 in der digitalen Version. Ja, aber man kauft auch schließlich ein Headset und nicht einen Controller dazu oder irgendein anderes Gadget, sondern das ist ein Headset und in der Qualität kostet es woanders 800-900 oder mit Controller und allem drum dran auch mal über 1000.
Da ist ja nun mal auch ein bisschen Technik dahinter, ja. Ne? Und das kostet halt sein Geld, klar. Und Entwicklung und ja. Und vor allen Dingen ist es ja auch ein bisschen mehr und besser als das. Klar, kriegst du auch ein Headset für weniger Geld, aber natürlich nicht in der Qualität.
Ja.
Und woanders kriegst du für das Geld nicht die Qualität. So muss man es ja sehen.
Korrekt, richtig. Insofern, IGN zum Beispiel hat genau das, was wir jetzt gerade gesagt hatten, hervorgehoben. Den Schlusssatz kann ich so nicht ganz verstehen. Da wird gesagt, dass es halt das VR-Erlebnis auf Konsolen auf ein neues Level hebt. Gab es eine andere Konsole mit VR? Eigentlich ist es doch einfach nur die Entwicklungsstufe bei der PlayStation. Was anderes gibt es doch da nicht. Das wird so doch,
es gibt die, es gab hier die Pappbox zum Zusammenfalten für die Nintendo Switch.
Ja, stimmt, aber das kann, glaube ich, nicht gemeint sein. Das war
nicht gemeint. Nee.
Also jedenfalls wird berichtet, die 4K-Displays mit HDR-Support und die exzellent fühlbare Sense-Controller sind laut IGN die offensichtlichsten Verbesserungen und damit haben sie auch eindeutig recht.
Vielleicht haben sie aber auch über die Brille damals von Sega gesprochen oder den Game Boy. Aber wahrscheinlich nicht.
Ja, nee,
wie hieß das nicht, Game Boy? Wie hieß er denn von Nintendo? Naja, egal.
Ja, auch Game Informer sagen halt, dass die Controller einfach bequemer und spitze sind. Das ist ja auch das Nonplusultra jetzt oder die Verbesserung schlechtweg, wenn man überhaupt über PlayStation VR 1 und 2 sprechen möchte. Dass das Pass-Through eine echte Bereicherung jetzt auch ist und das muss ich auch sagen, es funktioniert auch besser persönlich gesehen wie bei der Quest, weil wenn man sein Glas mit seinem Getränk neben sich stehen hat, dann greift man auch wirklich zum Glas und nicht 2-3 Zentimeter vors Glas. Das ist also schon mal top. Einziger Nachteil, bei der PlayStation VR 2 kann man das Glas nicht mehr trinken. Ich brauche einen Strohhalm.
Aber bei der Quest geht das?
Da geht das so eben gerade, wenn ich leicht schief halte.
Ja, also das Bild ist ja deutlich schärfer und es ist zwar schwarz-weiß, aber es ist schärfer und nicht so verzerrt, ne, wie bei der Quest.
Ja, die Game Informer hat so leichte Einschränkungen, sagt allerdings, würde keiner dieser Verbesserungen vollständig die Probleme eliminieren, mit denen alle VR-Headsets zu kämpfen haben. Logisch. Klar, dafür ist die Technik einfach noch nicht weit genug, wenn man sich drüber stören will, dass das Sichtfeld immer noch nicht, ja, ich sag mal, intuitiv groß ist, wie man es ohne Headset hat.
Ja, da fehlt noch ein bisschen. Also,
und auch die Grafikqualität ist halt nicht so wie auf Bildschirmqualität von der PS5, auch logisch. Und auch Motion Sickness wird gerade bei neuen Spielen, denke ich, immer mal, wenn sie sehr bewegungsreich sind, immer noch ein Thema bleiben. Also von daher.
Ja.
Ja, dann hatte ich jetzt noch einen von Eurogamer war das genau. Das fand ich ein bisschen lustig, deswegen möchte ich das kurz hervorheben. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das PlayStation VR 2 ein beeindruckendes Paket ist. Es konkurriert mit teuren PC-Headsets in Bezug auf die technischen Daten. Es ist viel komfortabler zu bedienen als PSVR 1 und hat eine Menge Potenzial. Das ist sicherlich richtig. Würde ich auch so unterschreiben, oder?
Ja.
Es konkurriert mittlerweile doch mit den High-Class.
Ja, ja. Ich verstehe den Satz hier, ist komfortabler zu bedienen, nicht? Ist da ein großer
Unterschied? Ja, du hast halt einfach mehr Knöpfe jetzt. Auch. Also ich finde es intuitiver. Also ich bin, und das sagt schon was, wenn ich mit den Knöpfen direkt klarkomme, Optionstaste, Dingstaste und so weiter, war ich sehr, sehr, sehr glücklich drüber, dass die sehr gut zu erreichen sind.
Es ist ein bisschen empfindlicher als vorher. Vorher, gut, da hatte man vielleicht dann nicht so die Qualität oder musste damit leben. Aber hier sind halt viel mehr irgendwie Sensoren verbaut vielleicht, die irgendwie merken, wenn du was falsch machst. Und dann wird auch schon mal eingeblendet, hier hast du daran gedacht oder hast du daran gedacht, mach das Licht heller. Und es hat halt vorher einfach so dann funktioniert oder nicht funktioniert.
Ja.
Oder ja, dass man dann irgendwie den Spielbereich neu festlegen muss zwischendurch oder solche Dinge. Das gab es halt vorher nicht.
Ja, das stimmt. Das ist sicherlich richtig. Aber allein dieses Scannen des Spielbereiches, das macht schon Spaß. Ja. Wenn die ganze Umgebung so gescannt wird und da in diesem 3D-Dreiecksgebilde dann abgebildet wird, das ist schon, geht mir schon einer ab. Aber egal.
Ich meine, für die meisten ist das wahrscheinlich tatsächlich wichtig. Ich finde das relativ unwichtig, überhaupt diesen Spielbereich zu haben. Ich finde das eher lästig, das immer einrichten zu müssen. Weil ich weiß, wie groß mein Raum ist und ich hatte bisher bei der PlayStation VR 1 nie Probleme damit und auch bei der Quest mache ich ja immer so, dass ich möglichst den ganzen Raum, egal ob da Möbel im Weg sind oder nicht, abgebildet habe und weil mir wichtiger ist, dass ich halt die Grenzen nicht eingeblendet kriege, weil mich das irgendwie stört. Ja, ist richtig.
Aber wenn du mehr Platz haben solltest.
Ich bin dann eher vorsichtig und weiß, ich hau jetzt nicht rum, weil da könnte der Fernseher sein.
Klar. Nein, das ist schon richtig, aber es wird auch zunehmend Spiele geben und bei der Quest hatten wir ja ein oder zwei schon, dass wenn uns mal größere Flächen zur Verfügung stehen, wenn wir den Besprechungsraum von unserem Büro leergeräumt haben, dass man ja dann schon auf die Idee kommt, mal so, ich sag mal, 4-5 Meter zu Fuß zurückzulegen. Und wenn du dann die Orientierung verlierst, nicht mehr weißt, wo du bist im Zimmer, dann ist das, denke ich, schon durchaus hilfreich.
Ja, natürlich.
Und da wird auch mehr kommen. Das war bei der PlayStation wieder aufgrund der Controller schon nicht möglich vom Tracking her. Und also ich bin mal gespannt, also über kurz oder lang muss ich definitiv über mehr Platz reden, aber jetzt ist erstmal, passt erstmal. Ich hatte übrigens auf meinem Zettel hier, den ich mir als Spickzettel gemacht hatte, gerade übersprungen, weil ich wollte ja noch diesen lustigen Kommentar oder diesen, ich finde ihn halt witzig, hatte ich dir eben ja auch schon mal kurz angeteasert. Wenn du ein PS5-Besitzer bist, der unbedingt sehen will, was PC-VR-Enthusiasten in den letzten Jahren genossen haben, ist die PSVR 2 genau das, worauf du gewartet hast. Verstehe ich nicht. Also, welches außer der 2.500-Euro-Headsets, die es so im letzten Jahr zu kaufen gab, hatte OLED, Eye-Tracking?
Naja, OLED schon, aber...
Ja, nein, in Kombination alles, wenn du jetzt alles zusammenzählst. ein so perfektes Standalone-Tracking, wie Inside-Outside-Tracking.
Sichtfeld.
Sichtfeld, also klar, gab alles so, bei der Pimax hat sie Sichtfeld, bei irgendwas anderem hat sie Eye-Tracking, aber... keine Spiele? Also welcher, was für ein VR-Enthusiast ist denn das, der das alles schon die letzten Jahre genossen hat? Also ich möchte hier nochmal wirklich meiner Meinung nach in der Kombination und in der Art und in dem, was wir uns jetzt spielemäßig erwarten dürfen, schon für die PSVR 2 ein gewisses Alleinstellungsmerkmal momentan hervorheben. Mhm. Und das wird auch bis zur nächsten Generation erstmal bleiben. Ich glaube nicht in den nächsten 3-4 Monaten irgendwo da für den PC Headsets rauskommen werden, die das dann so trumpfen.
Ja.
Es sei denn, du bist bereit, 1.000 Euro auszugeben.
Vielleicht Ende des Jahres dann die Quest 3.
Selbstverständlich, ja. Genau.
Gespannt, ja.
Ja, also insofern bin ich eigentlich positiv überrascht, wie die Presse mit der PlayStation VR 2 umgegangen ist und es nicht sofort platt geredet hat und niedergemacht hat. Gut, kleiner Haken ist der Preis, da sagt man halt, ist es den Leuten das wert? Das ist sicherlich so und sie raten auch drauf, zu sagen, komm, warte doch noch, bis der Preis fällt. Und dann war natürlich ein Satz, den mich so ein bisschen verärgert hat, in Anführungsstrichen, dass jetzt, wer war es denn, was, VGC, bin mir nicht sicher, will auch da jetzt nichts Falsches sagen, aber vorangesagt worden ist, dass wenn der Abwärtstrend von VR so weitergehen würde, dann wird das Headset auch ruckzuck oder sehr schnell zu günstigen Preisen zu haben sein werden. Ich sehe momentan eigentlich keinen richtigen Abwärtstrend. Momentan habe ich eher das Gefühl, dass wir in so einem, in einer stabilen, guten, also niedrigen, aber guten Lage sind, die mit leichter Tendenz nach oben ist. Wenn ich so sehe, was in der Pipeline ist, was vorgestellt wurde, was kommen soll, auch an Spielen. Mhm. Also ich war selten so optimistisch, / euphorisch wie zurzeit.
Tja.
Also das ist schon also viele Jahre her, dass ich sagen kann, dass ich mit so viel Freude in die VR-Zukunft geblickt habe.
Was Spiele angeht, fehlen natürlich so ein bisschen die riesengroßen Neuankündigungen von neuen Spielen. Das sind halt alles Spiele, die schon ein paar Jahre auf dem Puckel haben. Und das einzig wirklich Neue, was ja jetzt für die PlayStation VR 2 rausgekommen ist, ist ja eigentlich Horizon. Ansonsten.
Ja, ich kann auch verstehen, dass dann noch
viele
noch
nicht so richtig eine kleine Produktion
und jetzt warten wollen.
Ja.
Aber
bin mal gespannt, ob Sony noch irgendwie was nachlegt an Exklusivtiteln. Ich meine, da ist ja auch das Einzige, was die jetzt bringen, Horizon und oder gebracht haben und nichts weiter angekündigt. Das macht mir schon so ein bisschen Sorgen.
Gut, da kommen wir ja auch jetzt gleich, wenn wir in die Community gehen, ist das ja auch einer der ganz starken Argumente, die man auch nicht wegreden kann momentan. Zumindest. Aber ich glaube schon, dass es sich jetzt ändern wird. Ja, das war im Prinzip die Presse und dann gehen wir doch direkt mal zu den Anwendern rüber. Das ist ja letztendlich das, was entscheidet. Und da wiederum muss ich andersrum sagen, so überrascht wie ich bei der Presse über die eigentlichen positiven Kommentare bin, bin ich doch zumindest über einige Kommentare oder Reaktionen der Community
verwundert. Ist ja klar, Lügenpresse.
Man hat fast den Eindruck, als hätten sie hier so ein paar PSVR 2-Gegner festgeklebt.
Ja.
Ja. Da wollen wir noch nicht mal vom Mouet-Effekt.
Mura-Effekt.
Mouet-Effekt ist auch schön. Mouet. Das wäre mal ein Effekt.
Das ist doch Champagner.
Ja, natürlich.
Ja.
Einen schönen beschwipsten Effekt.
Schön.
Mouet, genau. Mura-Effekt. Also, ja, den hat mein Fernseher, der an der Wand hängt, auch. Entschuldigung.
Da merkst du es nun nicht.
Ja, natürlich merkst nein, du, wenn du darauf achtest.
Hast du einen OLED-Fernseher?
Bitte?
Hast du einen OLED-Fernseher?
Nee, der jetzige auch nicht, aber der vorherige hatte tatsächlich auch, das hat aber mit der Hintergrundbeleuchtung zu tun und nicht aufgrund der Problematik OLED.
Das war ein anderer Effekt dann.
Ja, natürlich war das ein anderer, aber wirkte sich ähnlich aus. Und Leute, wenn ihr doch mal in so einem Spiel drin seid, dann ist das doch, kriegst du das doch nicht mehr mit. Das kannst du mir doch nicht erzählen. Und wenn du das noch mitkriegst, dann konzentrierst du dich nicht auf das Spiel und hast auch keinen Spaß dabei. Und wenn ich dann höre, dass die Leute sie deswegen zurückschicken, weil sie meinen, ihre wäre besonders schlimm.
Ja.
Ich will jetzt keinen abstreiten, dass es vielleicht einen Fall gibt, wo es besonders schlimm ist. Ich kann es mir nur nicht vorstellen, wie das passieren soll. Dass auf einmal ein ganzes Display irgendwie dort diesen speziellen OLED-Effekt so verstärkt haben soll. Aber gut, da fehlt mir sicherlich auch das Background-Wissen. Aber für mich klingt das auch manchmal so nach dem Motto, oh Gott, ich habe wieder die kaputte erwischt, so nach dem Motto, alles Schlechte über mich.
Ja, und das verbreitet sich dann und irgendwie, ja, und alle kriegen dann Panik. Und klar, 600 Euro ist dann auch nicht so wenig Geld, dass man darüber hinwegsehen könnte, falls man wirklich ein defektes Gerät hat.
Bin ich bei dir. Absolut. Und das ist.
Nur man muss sich dann halt informieren und gucken, ist das vielleicht normal? Und in der Regel kann man ja dann damit leben.
Das wird ja auch immer schlimmer. Du kaufst hochtechnisierte Geräte, die ja auch eine Vielzahl von Fehlermöglichkeiten offen halten, in Anführungsstrichen, egal was du kaufst. Und wenn du natürlich für irgendein Gerät, da meine ich jetzt noch nicht mal ein Headset, sondern fang beim Bodenstaubsauger an, zum Beispiel, sag ich mal. Wenn du da 600-700 Euro für ausgibst, dann willst du zumindest die Sicherheit haben, dass das Gerät das kann, was es kann und nicht irgendeinen technischen Haken noch hat. Mittlerweile sind ja die technischen Haken auch so mit filigran, dass das Gerät ja trotzdem noch funktioniert. Du weißt nur nicht, ob es 100% das tut, was es soll. Früher hast du was gekauft, Bild an, gut, Bild aus, scheiße. So, heute kaufst du was, Bild hell genug an, scharf in Ecken und nicht scharf da, und weil 1000 Teile in dem Gerät dafür verantwortlich sind, dass das bestmögliche Bild nachher rauskommt. Und das macht es, finde ich, so unheimlich schwierig, wo ich auch manchmal denke, passt das? Ich setze das erste Mal das Headset auf, war bei dir so wunderschön davon überzeugt oder begeistert, wie sehr das abschließt. Ich setze es bei mir auf, scheint unten links durch die Nase, also durch die Nase, nicht an der Nase vorbei, Lichtschein. Ich so, oh, das gibt's doch nicht. Gut, habe es erstmal beiseite gelegt, habe dann ja weiter alles eingerichtet und fertig gemacht, habe es dann aufgesetzt und das war weg. Das war einfach nur Pech. Aber schon fängst du an zu rattern und ja. Ist hier was schief, ist hier was krumm, guckst dir an, der Spalt ist doch größer wie beim anderen. Und, nein, Leute, aufsetzen, eintauchen und genießen.
Ja, ich meine, hatte ich ja in der letzten Folge schon gesagt, man achtet natürlich besonders drauf bei so einem neuen Gerät und guckt dann besonders auf jede Kleinigkeit, was einem nachher überhaupt nicht auffällt. Oder wenn ich irgendwo zu Gast bin, fällt mir das auch nicht auf. Oder wenn ich irgendwie das
mal ausprobiere. Man muss nur aufpassen, dass man vor lauter
Verbesserungen, sobald ich da 600 Euro bezahlt habe, dann achte ich natürlich auf jede Kleinigkeit und mache mir dann Gedanken, ist das normal? Wenn es normal ist, dann stört mich das nicht. Dann ist das
dann
okay,
nehme
ich es hin. Aber es könnte natürlich sein, dass es nicht normal ist und ich der Einzige bin, dem das so geht.
Ja, nur vor lauter Paranoia, das stelle ich bei mir auch fest, sollte man, ja, ich will nicht sagen zufrieden sein, sollte man einfach mal das Gefühl haben, ich habe was und das ist cool und geil und lass mich jetzt damit erstmal arbeiten. Wenn es wirklich kaputt ist, wird man schon merken. Dann brauchen wir nicht drüber nachdenken, dann wird man das wohl mitkriegen.
Ja.
Das ist ja wie beim 3D-Drucker. Da gibt es wieder noch ein Erweiterungspack, dann ein Selbstleveling und alles schraubst du dran und meinst, danach wird alles toll und ganz toll. Kannst das 37. tolle Filament benutzen, kommst aber nicht zum Drucken, weil irgendwo wieder noch hakt und engt, anstatt einfach out of the box das tust, was der eigentlich soll und damit glücklich bist.
Ja, aber es könnte ja sein, man merkt das dann erst zu spät, weißt du? Und dann ist vielleicht, man hat die 14 Tage Zeit, das zurückzuschicken. Dann dauert es ja sowieso, wenn man es zurückschickt, bis man ein neues kriegt, dauert es erstmal noch. Und eigentlich will man es ja gar nicht zurückschicken.
Ja, da bin ich
oder man entscheidet sich dann, ja, dann schicke ich es auch ganz zurück und warte, bis die nächste Revision rauskommt oder die nächste Version oder wie auch immer.
Ja, genau.
Und, dann bin ich lieber unglücklich, ne? Ich habe gelesen von jemandem, der einen Pixelfehler hatte. Das ist natürlich wirklich dann ein Grund, wenn ich mittendrin einen Pixelfehler habe, das zurückzuschicken. Aber ein Mura-Effekt ist kein Grund. Das hatte die PlayStation VR 1 auch. Gut, jetzt sagen einige, das ist jetzt so viele Jahre her, hätte man mittlerweile eigentlich mal ausmerzen können, das Problem. Aber so ist es halt beim OLED.
Bei bewegten Bildern, ich habe versucht, eben mal drauf zu achten, bevor ich dann zu sehr abgelenkt wurde von Star Wars. Ich habe nichts gefunden.
Ja, du merkst halt in ganz dunklen Bereichen, da merkst du natürlich, dass es so ein bisschen wie so ein leichter Schleier drüber ist, aber natürlich auch nur, wenn du deinen Kopf bewegst. Und dafür siehst du in hellen Bereichen, kann man schon die kleinen Pixelchen erkennen, wenn man darauf achtet. Wenn man im Spiel ist, merkst du beides nicht. Eigentlich, und das kann natürlich auch noch mit einem persönlich, mit jedem, mit der Wahrnehmung zu tun haben, mit den Augen, ob man Brillenträger ist oder nicht, wie weit man das Gerät, wie weit man den Augenabstand hat. Alles so Faktoren, die es vielleicht bei dem einen oder anderen verstärken und bei dem anderen, dem anderen fällt es nicht so auf oder weil man vielleicht eh schon eine Sehschwäche hat. Oder die Bildschirmhelligkeit, sagt man ja, hat auch noch was damit zu tun. Man soll dann die Bildschirmhelligkeit ein bisschen runterregeln, dann wäre es nicht so schlimm. Ja, aber wie gesagt, es fällt alles nur auf, wenn man drauf achtet.
Ich habe gerade einfach nur mal runtergescrollt und habe Stopp gedrückt. Also hier in so einem schönen Forum.
Ja.
Da fängt es dann einfach an mit Namen und so weiter. Lass mal jetzt natürlich raus. Servus, ich habe gestern meine PSVR 2 geliefert bekommen und es funktioniert alles einwandfrei. Bei den Linsen ist mir etwas aufgefallen. In der Mitte beider Linsen sind nämlich kleine Luftbläschen bzw. Kratzer zu sehen. Es könnte auch sein, dass es nur eine Spiegelung ist. Da es aber bei beiden Seiten ist, gehe ich davon aus, dass es normal ist. Wie sieht das bei euch aus? Ja, ist normal, ist wohl eine Spiegelung, ist bei der PlayStation VR 1 auch schon aufgefallen. Beim Spielen sollte man aber es nicht wahrnehmen. Hab's am Anfang versucht wegzupolieren, ist normal und im Spiel sieht man es nicht. Alles tolle Antworten. Dann geht's aber weiter unten los. Laut Reddit ist das nicht normal. Manche können es wegwischen, bei anderen ist es auf der anderen Seite. Würde es sofort umtauschen. Und dann kommt so ein abschließender Kommentar, den finde ich sehr geil. Ah, und erst die Geräusche, die man seitlich im Betrieb wahrnehmen kann. Ein unbedingt absoluter Umtauschgrund. Aber das ist genau das, was du ja auch gerade gesagt hast. Also da verrennt man sich in Aktionen oder in Gedanken. Ich kann nur raten, man wird nicht froh, man hat nur ein paar Stunden, in Anführungsstrichen, wenn ich jetzt mal sage, in der man die Chance hat, VR zu spielen, in einem Zeitfenster seines Lebens, nimmt die Zeit und habt Spaß dabei, anstatt drüber nachzudenken, was wäre, wenn, weil irgendwann ist die VR-Spielzeit abgelaufen. Jetzt werde ich noch philosophisch
auch wie King Thomas. Auch wenn ich jetzt hergehe und sage, ich schicke das zurück und warte auf die PlayStation VR 3, ja, wer weiß, wann die kommt, ob sie überhaupt kommt, oder
ob dich deine Frau das dann noch lässt.
Genau, oder sonst was. Kann ja sonst was sein in deinem Leben. Oder auch wenn ich sage, ich warte auf die Quest 3. Ist zwar nicht mehr so lange hin, aber kann schon zu spät sein.
Das heißt nicht, man soll rausschmeißen, um Gottes Willen. Aber wenn man sich entschieden hat, insbesondere wenn man es dann schon gekauft hat, dann nehmt doch das Teil, was ihr habt, was gut ist, und geht damit um. Lasst euch doch erstmal bespaßen.
Ja.
Also Luftblasen auf der anderen Seite. Ich muss jetzt gleich mein Headset mal genau beleuchten und gucken. Aber selbst wenn da Luftblasen sind, dann scheint das wohl bei der Fertigung, wenn so viele drüber schreiben, wohl zu sein. Aber beim Spielen habe ich eben keine Luftblasen gesehen. Nein, es war nichts, was stört.
Nein, das sind
ich
keine
hatte
Luftblasen.
Ein sehr scharfes und gutes Bild. Das Einzige, was ich hatte, waren halt eingeblendete Menütexte, also hier so Anweisungen, Spielanweisungen, die ich komischerweise, aber das war nicht nur mehr am unteren Rand, sondern auch wenn die in der Mitte eingeblendet wurden, das hat aber, glaube ich, irgendwo, weil das sehr leuchtende Texte waren, irgendwie mit meiner Farbenblindheit zu tun, ich weiß es nicht. Oder kann das bei der PlayStation 2 schon so sein, dass sie auch schon unterschiedliche Abstände, ja, aber die Technik haben wir doch eigentlich noch nicht, oder? Dass sie unterschiedliche Schärfeabstände hinbekommt? Nein, das geht
das
nicht.
Haben wir noch nicht.
Weil mir sah das so aus, als müsste ich die Brille aufziehen, um die Texte lesen zu können. So nach dem Motto, als wenn die einen halben Meter oder Meter dichter dran wären. War ganz komisch unscharf, aber das hat nichts mit der Technik zu tun, das hat mit mir zu tun. Und mich kann ich nicht umtauschen, also werde ich damit erstmal klarkommen und das wird auch wahrscheinlich weggehen.
Ja, nee, aber diese Spiegelungen, das sind keine Luftblasen, das sind so Spiegelungen, die sind mir auch aufgefallen. Ja. Die sind mir aber auch bei der PlayStation 1 aufgefallen. Und ich glaube, die Quest, da ist das auch so.
Wenn du das dann liest, manche können sie wegwischen, bei manchen sind sie auf der anderen Seite. Ja,
das, was man wegwischen kann, nennt sich Fingerabdruck.
Ich bin der festen Überzeugung, dass Linsen, die sicherlich nach der Produktion auch geprüft werden und was Einfaches wie Luftblaseneinschlüsse in der Linse zu finden, gibt es wohl nicht. Also gehe ich mal ganz stark davon aus, dass dieser Fehler, das wäre schon traurig. Dann würde ich ihn auch hinnehmen, bis er bestätigt ist und würde sagen, so Leute, das war's.
Ja, ich weiß es nicht.
Ja, wie früher mit dem Display, sie wurden ja auch getestet, aber wie war das? 4 Pixel auf 1 Quadratmeter durften kaputt sein oder anfänglich? Gab es doch mal so ganz, als die ersten Flachbildschirmfernseher rauskamen. Meine ich, gab es sogar so eine Grenzwert.
Ja, aber ich glaube nur, wenn sie im Randbereich waren oder irgendwie so, ne?
Ach, so genau weiß ich nicht, aber ist ja auch interessant dann.
Aber ich dachte, das wäre immer noch so. Ich glaube, die Hersteller, die versuchen, weil ganz ohne Pixelfehler so eine Produktion ist wahrscheinlich gar nicht machbar. Und die versuchen, die irgendwie in den Randbereich, teilweise unterhalb des Rahmens. Wobei, ich bei dir so gucke, gibt es ja keinen Rahmen mehr.
Ja gut, das ist aber auch
ich
der Vorteil.
Wie man dann die Fehler steuern kann, dass die möglichst am Rand sind, weiß ich allerdings auch
das nicht. Das ist eine eigene Sendung, dafür müssten wir uns schlau machen. Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass es geht. Und man schneidet ja auch nicht aus einem 10 Quadratmeter großen, nicht so wie bei Leder, wenn man Kuhleder dann zurechtschneidet für seine Tasche oder für seine Jacke, das beste Stück raus. Das kann man ja beim Display auch nicht. Aber der Vorteil ist ganz einfach, dass mit den Pixelfehlern hat sich auch ein bisschen dahingehend erledigt, seitdem jeder, was ist jeder, aber praktisch Standard 4K ist, sind die Pixel ja auch kleiner geworden.
So das sieht man keine Fehler
mehr. Ein Pixel kaputt ist, du es ja eigentlich nicht mehr siehst. Das ist ja auch der Vorteil.
Ist das so? Oh, muss ich mal genauer hingucken.
Ja, nun, logisch. Also,
ja, natürlich.
Ja, ich meine, wir können das jetzt hier mit der Community fortfahren. Ich habe hier noch ein paar lustige Einträge, aber...
Erzähl doch, hast du noch was ganz Lustiges?
Ja, mit dem Kopfband und mit dem Ton, das müsste ich jetzt hier wieder suchen, aber ich sag mal, wir wollen ja auch nicht zu tief darin eintauchen, sondern ich freue mich über Kommentare, die halt einfach nur Spaß dran haben und sagen hier, das ist unser Ding und ich habe richtig Spaß beim Spielen, wie du schon sagst, Horizon wird von einigen ganz hoch hier gelobt. Auch Star Wars, Galaxy Edge. für 50 Euro, ich bin der Meinung, also spätestens für 34 oder so, wenn es mal im Sale ist, muss. Ich habe zwar ja auch erst angefangen zu spielen, aber das so der Prolog allein ist ja schon.
50 Euro kostet das?
Momentan 49 Euro.
Ach, das war nett, dass sie uns das geschenkt haben.
Ja, da kommen wir gleich zu. Und ja, also es gibt noch hier einen Satz. Oder mit der Quest 2 ist das PlayStation-Headset, via 2-Headset noch verbunden worden. Die Quest 2 als Nachteil, kein richtiges Schwarz, da LCD, kein Murat. Da LCD mittig scharf an den Rändern abschwächend, da Fresnel-Linsen, Sichtfeld nicht so gut, Pixel, und wenn dann zu PSVR 2 kommst, richtig schwarz, da OLED, Mura-Effekt, da OLED, mittig scharf und bis zu den Rändern noch schärfer als Quest 2, sehr gut, besser als Standard, das Sichtfeld, Pixel, jetzt geht's wieder um den, das ist ja auch ganz nett, hast du ja auch eben kurz erwähnt in unserem Vorgespräch, Pixel muss man mit der Lupe suchen, und du hast ja dann die Info, dass auch, wenn man die einfach nur für sich so liest, das wäre so eine Bildzeitung. PlayStation VR 2, weniger Pixeldichte als PlayStation 1, also PlayStation VR 1. Ja gut, logisch, andere Technik. Bei der PlayStation VR 1 hatten wir den Vorteil natürlich gegenüber anderen Headsets damals, dass es die Subpixel gab, weil ja praktisch jeder Pixel aus drei anderen Pixeln bestand. Und wenn du dann halt die Pixelanzahl mal drei nimmst, ja, dann bist du jetzt höher als beim OLED, wo ein Pixel sämtliche Farben illuminieren kann. Mhm. Ist halt normal, aber trotzdem ein technischer Fortschritt. Ah, und das finde ich so furchtbar. Und ich will gar nicht wissen, wie oft ich den Schlagzeilen irgendwo auf den Leim gehe, halt, weil ich von der Technik dann keine Ahnung habe. Oder ja. Was heißt Technik? Politik reicht ja aus, da brauchen wir nur darüber gehen. Nur weil du in dem Moment von dem Sachverhalt um Dienstag geht in der Auseinandersetzung keine Ahnung hast, fällst du dann auf so einen blöden Satz rein und sagst, oh, ja, wenn das so ist, ja, dann liefern wir natürlich die Panzer in die Ukraine.
Aber mich würde mal interessieren, wie viele von diesen Kommentaren und einfach nur Aufmerksamkeit wollen oder einfach die Leute verunsichern wollen, weil sie einfach Spaß dran haben.
Bewusst, meinst du? Ja. Oh. Das meinst du nicht, dass er
oder
nur
das vielleicht ironisch meinen und das checken
Geltungsbedürfnis, da wäre ich jetzt noch bei dir, das einfach schreiben müssen.
Mich würde auch mal interessieren, wie viele von diesen Corona-Leugner, Querdenker, Nazi-Gruppen auf Telegram, wo es ja Millionen von gibt, ja Millionen nicht, aber Hunderte, wie viele davon von einem gegründet wurden, der gesagt hat, so jetzt verarscht es immer alle und tust so, als wärst du der größte Schwachkopf von allen und erfindest mal hier irgendwelche lustigen Sachen wie ne, Chemtrails, oder solche Dinge, die die Regierung
uns Tom wieder... Tom Dancing.
Genau, Tom Dancing. Genau, oder Tom Dancing, da würde mich mal interessieren.
Nee, ich glaube, der hat wirklich
einen Sockenschuss. Glaubt er wirklich dran? Haben die Leute wirklich einen Sockenschuss? Oder
ich glaube, der hat wirklich einen
Sockenschuss. Will man einfach nur Spaß haben, indem man andere Leute verunsichert? Aber gut, das werden wir nicht herausfinden.
Nein, und
aber habe ich mich schon oft gefragt, was sind das für Leute?
Mit dem Cliffhanger würde ich sagen, beenden wir vorerst. Wir werden sicherlich ja häufiger noch drüber sprechen. Heute das Thema Traum oder Albtraum. Ich bin ganz klar auf der Seite Traum. Ich hoffe, dass ich Albträume kriege, wenn ich vielleicht jetzt mal Resident Evil spiele. Aber ansonsten ist das für mich
ein
Traum.
Habe ich immer noch nicht gespielt. Ich habe so viele Spiele in der Pipeline, ich habe es noch nicht geschafft.
Ja, aber das ist doch jetzt der richtige Moment, den richtigen Knopf zu drücken. Für die
Spieletests.
Perfekt. Was wir nämlich gespielt haben und...
Man muss sich nur mehr Zeit lassen, dann geht das schon.
Ich bin hier von dem nächsten Spiel hin und weg gerissen. Ich habe es richtig gut gefunden, obwohl ich es gar nicht gespielt habe. Also ich habe mich doch schon damit beschäftigt, aber ich glaube, ich habe inhaltlich das Spiel nicht... umgesetzt, so will ich es mal formulieren. Fällt einem
aber man kann ja auch einfach Spaß haben, ohne sich an das Spiel zu halten.
Fällt aber bei dem Szenario einem auch echt schwer. Und zwar reden wir über Tentacula.
Ja.
Und jetzt würde ich erstmal für die erste Beschreibung an den Hanni abgeben, bevor ich dann gleich meinen Unsinnsenf dazugebe.
Ja.
Aber nichtsdestotrotz ein wichtiger Faktor für eine Menge Spaß.
Ja, auf jeden Fall. Also, Tentacula wurde uns auch zur Verfügung gestellt, freundlicherweise.
Vielen Dank dafür.
Ja, Tentacula, man ist selber eine Krake, Oktopus.
Eine riesengroße.
Man hat aber nur zwei Arme, klar, man hat nur zwei Arme. Die anderen sieht man auch nicht, aber wahrscheinlich sind da noch mehr. Aber man hat nur zwei Arme, die man steuern kann. Mit den zwei Controllern.
Tentakeln,
genau.
Mit Saugnäpfen.
Und damit kann man Dinge ansaugen und die festhalten mit den Saugnäpfen. Und so ziemlich alles, was irgendwie in seiner Umgebung ist. Und man ist ein wirklich riesengroßer Riesenkrake.
Und, bezogen auf die Welt, in der man sich bewegt.
Genau. Ja. Also, ja, also für einen selber sieht das natürlich aus wie so eine kleine Spielzeugwelt und so kleine Männchen, die da rumlaufen. Menschen und Tiere, die so da dann auf den Inseln und in der Welt rumlaufen. Kleine Autos, kleine Schiffe, kleine Hubschrauber. Aber wahrscheinlich ist man einfach nur ein riesengroßer Riesenkrake und die anderen haben Normalgröße. Also aus unserer Sicht Normalgröße. Ja, und
man ist aber anscheinend eine freundliche Krake.
Man ist eine freundliche Krake, genau. Und man lernt dann freundliche Leute kennen, Menschen, die
sich mit einem auf einer komischen Sprache unterhalten.
Genau. Und es gibt da scheinbar auch verschiedene komische Sprachen. Manche, die reden, da klingt das eher so asiatisch, japanisch oder so, hatte ich am Anfang gedacht. Oh, ist bestimmt ein japanisches Spiel.
Also so das habe ich auch gedacht.
Aber dann die anderen, die klangen dann irgendwie anders. Also jeder hat da so seine eigene Sprache. Aber ist ganz witzig. So wie bei den Sims oder so. Die sprechen ja auch so.
Ja.
Und ja, auf jeden Fall ist man irgendwie auf Jobsuche als Krake.
Arbeitslose
Krake, genau. Und ja, dann gibt es verschiedene Leute, die versuchen, einen zu vermitteln und einem verschiedene Jobs zu vermitteln. Und ja, dann kommt es auch schon mal vor, dass man aus Versehen seinen Arbeitsplatz kaputt macht oder so. Und dann muss man halt zum nächsten Job wechseln. Insgesamt, also es ist eine witzige Story, die da drumherum gesponnen wurde und ja, generell auch ein ganz witziges Spiel, ganz lustig. Klar, man muss viel lesen, um die Story zu verstehen, weil halt die Figuren alle nicht sprechen können oder nicht in einer verständlichen Sprache sprechen können. Aber es ist ganz witzig gemacht. So, im Kern ist das Ganze natürlich so ein, ja, so ein großer Physik-Spiele- Baukasten, Rätsel, Spaß, so würde ich es mal benennen. Ja, man muss viel bauen aus irgendwelchen Geräten. Ja, wie gesagt, man kann alles benutzen, was um einen rum liegt. Und man kriegt immer eine Aufgabe, die man erfüllen muss. Und um diese Aufgabe dann zu erfüllen, da läuft dann immer so eine Uhr ab. Und man kann die Aufgaben dann auch wiederholen und gucken, ob man das, ob man sie schneller lösen kann. Und ja, dazu hat man dann verschiedene Dinge, Gegenstände aus der Welt, die man benutzen kann. Man kann Dinge übereinander stapeln, man kann sich kleine Katapulte bauen aus Stromleitungen zum Beispiel, relativ am Anfang. Dann gibt es irgendwann Magnete, mit denen man Metallteile, Stahlträger, Stahlplatten und so weiter zusammenhalten kann, um noch größere Dinge zu bauen, die dann auch ja, erdbebensicher sind. Man kann das auch wieder auflösen. Man muss irgendwann Menschen retten, die irgendwo in Gefahr sind. Immer so Aufgaben, die man aber alle dann mit so kleinen Physikrätseln halt lösen muss. Und das ist gut gelungen, würde ich sagen. Es macht Spaß. Die Steuerung ist intuitiv. Auch je nachdem, an welcher Stelle der Tentakel man die Dinge ansaugt, wenn man unten am unteren dicken Bereich die Dinge festhält, ist natürlich stabiler, als wenn man oben an der Spitze der Tentakel festhält. Also Physik funktioniert hier einwandfrei. Und ja, so kann man dann mit den einzelnen Menschen reden, die einem Aufträge geben und neue Jobs vermitteln und dann gibt es auch verschiedene Spielplätze, wo man einfach mal so Sachen ausprobieren kann und einfach frei sich austoben kann und einfach seine Fähigkeiten oder wenn man irgendwie was Neues entdeckt oder gelernt hat, das dann ein bisschen ausprobieren kann und dann geht es halt immer in den nächsten Job, wo man dann ja, wo es dann auf Zeit geht und man den Job so gut wie möglich erledigen. Und dann geht die Geschichte weiter. Man muss mit den ganzen kleinen Männchen reden. Es gibt Haustiere, Hunde, die einen anbellen, Autos, die herumfahren.
Die man auch neu produzieren kann. Das
ist alles herzallerliebst.
Ja, auf PlayStation an sich oder auf der PlayStation-Seite ist das auch ganz nett beschrieben, wie du es gesagt hast. Sie gehen zwar auch nicht so richtig auf das Spielprinzip ein, aber unterscheiden sehr schön zwischen dir und mir. Der letzte Satz von dem Dreizeiler, den ich gerade vorlese, der betrifft mich dann. Tentacular, das ausgesprochen charmante Tentakel-Monster-VR-Spiel, das ebenfalls charmanten Berliner Indie-Studios Firepunched, ist ab sofort für die PS2 verfügbar. Noch nie war es so schön, ein großes, gutherziges, leicht tollpatschiges Tentakelwesen zu spielen. Das verspielte, physikbasierte Adventure besticht durch innovative VR-Mechaniken, liebenswerte Charaktere und eine extra Portion Humor. Löst Rätsel, kreiert wundersame Konstruktionen, erbaut atemberaubende Bauten. Jetzt kommt der letzte Satz. Oder erfreut euch einfach daran, mit euren gigantischen Tentakeln Chaos zu verbreiten. Das war dann mein Erlebnis.
Ja.
Weil du hast auch, das ist so liebevoll gemacht, das Spiel. Du kannst diese kleinen Figürchen nehmen, die kannst du alle in so eine Pommesbude stopfen. Dann ist da richtig Hoscher und Betrieb. Du kannst allerdings auch die Charaktere nehmen und sie einfach aus dem Spielbereich pfeffern. Und dann kommen sie mit dem Fallschirm von oben wieder runter in die Spielewelt. Und du kannst halt auch Autos kreieren, die dann auf den Straßen fahren dann automatisch. Und wenn es zu voll wird, gibt es Unfälle. Dann kannst du einen Panzer nachschicken, der rollt dann erstmal drüber und macht dann alles platt. Warum? Keine Ahnung. Das macht aber Spaß. Warum der Panzer eine französische Flagge hatte, das hat mich irritiert. Oder holländisch, bin mir nicht sicher. Also war jedenfalls irgendwie rot-weiß-blau, wenn ich es richtig gesehen habe. Aber egal, deswegen hatte ich gerade geguckt und bin hier zu dem Berliner Indie-Studio Firepunch gekommen. Ich hatte vielleicht gedacht, dass sie doch aus anderem Lande kommt, aber okay. Du kannst auch Mannequin neu generieren lassen und so. Und das kannst halt die ganze Welt bevölkern und Spaß mit haben. Ohne allein dem Spielprinzip der physikbasierten Adventure, also diese wundersamen Bauten und Konstruktionen halt zu folgen. Das natürlich holt dich das irgendwann wieder ein und dann fängst du von alleine an, natürlich an der Story, wenn wir es mal Story nennen wollen, zu folgen.
Ja, ja, auf jeden Fall. Aber ich fand es faszinierend, dass also du hast direkt aufgrund dessen, dass du ja gar nicht wusstest, wie das Spiel funktioniert, weil du mittendrin mit meinem Spielstand irgendwie eingestiegen bist, hast du direkt Dinge herausgefunden, die ich irgendwie vorher, weil ich das Spiel einfach gespielt habe, so als Spiel, gar nicht mitgekriegt habe, hier mit den Fahrzeugen und plötzlich hat ja alles gebrannt bei dir.
Ja, das hast du schon wieder gesagt, zack, habe ich wieder alles zerstört.
Das Spiel kaputt. Nee, aber ja, ist also schon ganz witzig gemacht. Erinnert teilweise auch so ein bisschen hier an wie heißt das, Crazy Machines?
Ja.
Ja. Ich denke, jemandem, dem sowas Spaß macht, dem könnte das hier auch Spaß machen.
Also ich habe jetzt noch nicht herausgefunden, doch 24,99. Dafür finde ich das absolut fair. Ja, weil man sicherlich hier länger wie eine Stunde Spaß haben kann mit. Es gibt über 50 Level voller Puzzle, nennen die das, Action, Abenteuer und Humor.
Mhm.
Ja, kannst im Stehen und im Sitzen spielen, das sei vielleicht noch dazu gesagt. 35 Trophäen kannst du abschließen, inklusive fürs Starten des Spiels.
Ja, da habe ich mir auch gewundert. Das habe ich ja gar nicht mitgekriegt. Ich habe die Trophäen-Auf-Pop-Funktion ausgeschaltet bei mir. Bei dir poppte direkt nach dem Start die Trophäe auf. Ja.
Super. Zweite Mal machen, das ist dann ein Dauerspieler oder so. Dann gibt es auch noch, das hatte ich jetzt gar nicht mitgekriegt irgendwo, aber vielleicht kannst du schon was dazu sagen. Wenn nicht, nehmen wir es einfach mal so als Info hin. Wenn du deine Abenteuer durchgespielt hast, gibt es dann noch einen Sandbox-Modus.
Mhm.
Wird hier als Spielinformation noch angegeben.
Ja, das ist wahrscheinlich dann so wie auf dem Spielplatz.
Ja.
Dass du einfach frei
bauen kannst.
Dann die genau, du hast ja dann so einen Generator, mit dem du alle möglichen Teile, du sammelst ja immer mehr Teile, je nach, je weiter du voranschreitest und kannst im Prinzip alles, was irgendwo man in dieser Welt, einem in dieser Welt begegnet, kannst du nachher dann auch selber erstellen und vor allen Dingen auch so oft, wie du möchtest.
Aber
und ja, kannst dich dann austoben und einfach ein bisschen Spaß haben beim Rumbasteln.
Jetzt haben wir eben erfahren, dass das aus einem Berliner Studio ist, Indie-Studio. Finde ich ganz lustig, die Bildschirmsprachen. Chinesisch traditionell, Chinesisch vereinfacht, Deutsch, Englisch, Französisch, Japanisch, Koreanisch, Portugiesisch, Russisch und Spanisch.
Interessante Auswahl.
Ja, aber gut, okay.
Jo.
Ja, also wie gesagt, für 24,95, wenn man die Art von Spielen mag, mit kleinen Männchen in so kleinen Spielewelten. Und da war wirklich alles, du sagtest ja so ein bisschen komisch von der Grafik, aber prinzipiell war es schon gestochen scharf. Manches sah zwar bewusst extra einfach und banal aus, aber trotzdem letztendlich war es dann, wenn du doch dann auch wieder hinguckst und näher hingingst.
Ja, die Texturen, die sind halt, aber ich denke, dass das einfach absichtlich ist,
ja.
Sind halt so ein bisschen Bauklötzchenmäßig. Also wenn man nah dran geht, dann hat so ein bisschen was von Minecraft-Grafik, aber natürlich mit mehr Rundungen. Also viel mehr Polygone, aber so texturmäßig dann doch hier so pixelig. Aber gut, das ist halt der Stil dieser Grafik.
Absolut. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir doch zum zweiten. Also vielen Dank nochmal dafür, dass wir das Spiel ausprobieren und spielen durften.
Dass das Berliner waren, wusste ich gar nicht, siehst du mal.
Das
hätte ich den gar nicht auf Englisch schreiben brauchen, ne?
Das ist sicherlich ein Spiel, wo man so von alleine nicht drauf gekommen wäre, das jetzt sich dann in dem Moment zu kaufen, am Anfang gerade auch der PlayStation VR 2. Insofern vielen Dank und ja, ich denke mal, unbeschönigt kann man sagen, dass das sicherlich richtig Spaß macht.
Ja, tatsächlich hätte ich das nicht gekauft. Ich habe mich ja auch so ein bisschen durch die Spiele geklickt am Anfang, um mal zu gucken, was könnte mich interessieren. Das war jetzt nicht bei den Spielen, die ich interessant fand, weil mich auch das Titelbild schon gar nicht so angesprochen hat.
Stimmt.
Aber ich bin sehr, sehr positiv überrascht und das macht Spaß und ich jetzt im Nachhinein würde ich es weiterempfehlen und wenn ich gewusst hätte, ich weiß ja nicht, vielleicht gibt es eine Demo, es gibt ja von einigen Spielen eine Demo, ich glaube davon nicht, wenn es eine Demo gäbe, würde ich nach der Demo in Erwägung ziehen, das zu kaufen, ja.
Ja, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zu was Epischen.
Star Wars. Da kennen wir uns ja gar nicht so aus, glaube ich. Ne?
Nee, so richtig kennen wir uns nicht aus.
Ich bin gar nicht so in der Welt. Also ich habe damals die alten Filme mal gesehen. Episode 1 habe ich, glaube ich, auch noch gesehen, aber dann hört es auch schon auf.
Aber ich denke, dennoch darf man und kann man Spaß haben mit Star Wars, auch wenn man jetzt
natürlich
nicht der absolute Star Wars-Fan.
Man braucht ja hier kein
Vorwissen. Was heißt Fan? Ich finde es sehr gut, aber
man braucht kein Wissen.
Nein, das ist richtig.
Und es ist ja trotzdem witzig. Und
ja.
Es ist auch ziemlich lustig gemacht.
Ja, und es hat auch einen schönen Prolog am Anfang. Nur selten gibt es gewisse Szenen, wo man sich denkt schon am Anfang, oh, jetzt wird es aber langweilig, weil du die 91. Schraube lösen musst oder die 18. Schweißnaht aufbrennen musst. Aber auch dazu würde ich sagen, würde Hanni jetzt erstmal...
Musst du ja nicht.
Nein, das hast du mir beim Spiel auch gesagt. Würde Hanni jetzt erstmal einen kurzen Abriss geben, was für eine Art Star Wars handelt sich denn jetzt bei Tales from the Galaxy's Edge?
Geschichten vom Rande der Galaxie.
Ja, das stimmt.
Ja, das ist ja von den gleichen Entwicklern, die auch hier Vader Immortal oder wie hieß das gemacht haben. Das hieß das so? Ich glaube ja, ne? Vader Immortal?
Kann sein, ja.
Hier diese Trilogie. Deswegen hatte ich eigentlich auch erwartet, dass es so ein bisschen in die Richtung geht, aber geht's gar nicht. Es ist eigentlich mehr so ein schon ein richtiges, gut gemachtes Adventure, Schrägstrich Shooter.
Ja, und vollwertige Spiele auch. Also du mit einem ordentlichen Prolog am Anfang, so wie man es sich wünscht. Macht richtig Bock auf Spielen dann.
Gut, ich meine, das kostet ja auch 50 Euro.
57, ja.
57?
Ja.
Was ist das für ein krummer Preis?
56,99 hätte ich im Angebot jetzt gerade. Ich habe gerade mal kurz geschaut.
Im PlayStation Store ist das im Angebot im Moment?
Nee, warte, wo habe ich es gelesen? PlayStation 5, 57,99. 57,99. Versand und Rechnung Vorkasse. Erscheint am 7. April.
Ah.
2023,
als, oder? Als Disc-Version dann.
Ah, ja, das ist die Disc-Version, richtig.
Ja, ist aber, glaube ich, etwas teurer. Ich glaube, die Download-Version kostet nur 49 Euro.
Ja, es gibt ja dann theoretisch als Disc-Version auch noch die Enhanced Edition. Aber gut, muss man mal schauen.
Aber das ist sie doch. Ich dachte, es gäbe für die PlayStation nur die Enhanced Edition.
Ah, ja.
Aber gut, keine Ahnung.
Ja, das ist hier noch alles in ausgegraut.
Ja, okay. Ja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall.
Enhanced Edition, du hast recht, günstigster Gesamtpreis, Vorbestellung erscheint am 7.4. Hier gibt es prinzipiell sogar auch schon für 49, wie du sagst, auch die Disc-Version dann. Ja. Alles am 7.4. Also das andere ist bei Bücher.de. Da ist teurer.
Naja, ist ja auch kein Buch.
Nein.
Also. Ich weiß gar nicht, was man spielt. Weißt du, was man spielt? Was man für eine Figur ist? Was man für eine Art, ist man Mensch?
Ja, das würde ich sagen. Vielleicht mit vier Augen. Das ist sehr häufig, dass da andere Wesen mehrere Augen haben.
Das ist generell, glaube ich, vor allen Dingen die lustigen Charaktere, die haben meistens mehrere Augen.
Ja, also wenn man an sich so runterschaut, körpertechnisch, sieht man schon aus wie ein normaler Mensch, so mit Brust und Umhängetasche und Halfter für Pistolen am Gürtel. Das sieht schon, also einen Spiegel habe ich jetzt noch nicht entdeckt, aber das sieht schon relativ, auch das Headset, was man aufzieht, ist eher für zwei Augen gedacht als für mehrere.
Stimmt.
Also ich würde sagen, man ist halt so ein Streuner, so ein ehemals Pirat vielleicht oder sowas oder so ein, ja, Gesetzloser, soweit will ich nicht gehen.
Ein Möter.
Ja, genau. Also so ein Streuner in der Galaxis, der aber überall seine Bekannten hat, hier den Barmann kennt und da Connections hat und Ärger und was weiß ich nicht alles.
Ja, und als solcher muss man dann wahrscheinlich die Welt retten. Man muss Aufgaben erfüllen.
Die also ich würde sagen, die ganze Galaxis.
Die Galaxie retten, ja, das kann natürlich sein. Nein, man kriegt Aufgaben gestellt, Nebenaufgaben von allen möglichen Personen, denen man begegnet. Und dann muss man Quests erledigen, dann muss man Dinge sammeln in Nebenaufgaben. Dann muss man aber auch viel kämpfen und viel Waffen einsetzen. Es gibt viele verschiedene Waffen, die man einsetzen kann. Was heißt viele verschiedene, aber einige, die auch alle unterschiedliche Eigenschaften haben. Und man kann Dinge einsammeln, alles Mögliche in seine Tasche packen. Halt so ein klassisches Action-Adventure, so würde ich es mal bezeichnen.
Ja, absolut. Also ich habe ja ohne Ende gesammelt, weiß noch gar nicht, wofür man die Sachen alle brauchen kann. Aber
ja, das ist ja,
lässt noch viel Luft.
Das ist ja eigentlich ganz schön gemacht. Alles, was man einsammelt, das kann man dann, oder auch was man nicht einsammelt, was man nicht einsammeln kann, kann man zumindest scannen dann in der Regel, wenn es da wichtige Informationen gibt. Die kann man dann in seinem Logbuch, kriegt man dann angezeigt, wofür die Dinge gut sind oder was sie tun. Und ja, kann sie dann vielleicht irgendwann gebrauchen oder verwenden oder halt auch nicht. Einige Dinge sammelt man wahrscheinlich auch ein, die man nachher nicht verwenden kann. Keine Ahnung. Man kann ja viele Sachen aufnehmen, die ja keine offensichtliche Funktion haben. Keine Ahnung.
Ja, zur Zeit.
Wir haben es ja noch nicht zu Ende gespielt, das Spiel. Ja, wie gesagt, man hat Waffen, man hat aber auch dieses schöne Multitool, was man irgendwann am Anfang bekommt. Mhm. Weil du eben von den Schrauben sprachst, die man öffnen muss an einigen Stellen. Da kann man dann Schrauben mit öffnen, da kann man mit Schweißen, Schweißnähte mit öffnen oder wahlweise auch irgendwelche Batterien oder so aufladen, auf jeden Fall Strom mit erzeugen. Was man dann braucht, um entweder irgendwelche Aufgaben, kleine Rätsel oder so zu lösen oder aber auch um an irgendwelche Gegenstände zu kommen, die in so Kisten versteckt sind. Schatzkisten im Prinzip, würde man sagen. Im klassischen Adventure hier sind es halt so Metallboxen, wo dann noch so eine kleine Aufgabe zu lösen ist, um sie zu öffnen. Und da können dann irgendwelche Waffen, Drohnen oder Heilkits oder was auch immer drin sein. Drohnen gibt es ja auch einige, die einen begleiten, die man einsetzen kann. Ja, und alles in der wunderschönen Welt von Star Wars. Entweder auf irgendwelchen Schiffen, in irgendwelchen Dörfern oder im Dschungel.
Mhm. Ja, das Schöne ist halt, natürlich jeder weiß ja ungefähr, was Star Wars ist. Die einen mehr oder anderen weniger. Ich bin jetzt kein super Star Wars Fan, ich kenne mich ein bisschen aus, aber niemals so, dass ich jetzt alle Teile ineinander kriegen würde, wann was wie passiert ist und die Boba Fett Zeitalter und Obi und was weiß ich nicht und das kriege ich nicht ineinander. Aber das braucht man für das Spiel nicht. Man entdeckt aber immer wieder Elemente, die man so meint, ach, die habe ich ja schon mal so im Spiel gesehen, wie diese kleinen Droiden, Oder auch die Raumschiffe, wie sie gestaltet sind von der Art her. Alles ein bisschen schmuddelig und dreckig. Also nicht wie bei Star Trek. Werbung Ende. Und das finde ich halt toll. Und auch die Charaktere, die sehen halt so aus, als wie wenn man sie schon mal in so einer Spelunke dann in so einer Bar gesehen hatte, diesen sechsköpfigen Barkeeper da, der mit seinem verschmierten Hemd. Das kommt gut rüber, der sieht auch gut aus, weil insgesamt hast du ja gesagt, ist die Grafik vielleicht nicht so toll wie jetzt zum Beispiel bei Horizon. Aber
nein, die Grafik ist toll, aber
nicht trotzdem
ist jetzt eindrucksvoll. Nicht so eine Vorzeigegrafik wie bei Horizon.
Ja, nicht so kristallscharf. Aber die Art finde ich fast schöner, weil bei Horizon, das sieht alles so künstlich, zwar scharf und gestochen und toll aus, aber diese Welten mag ich nicht so, die so das künstlich ist eine gestaltet sind.
Ja, genau.
Wobei Star Wars auch,
ist auch eine Fantasiewelt.
Ja, aber man versucht, die Umgebung realistischer wirken zu lassen.
Ja. Es wirkt halt teilweise nicht ganz so plastisch, finde ich.
Ja, genau, richtig. Das ist das richtige Wort.
Wirkt, ja, teilweise ein bisschen einfacher. Aber gut, ist es wahrscheinlich auch.
Ja.
Ist ja auch 20 Euro günstiger.
Ja, also das Spiel für den Preis ist dann auch wieder in Ordnung.
Ja, und es ist ja die Enhanced Edition. Also für den Preis kriegt man ja auch noch mehr als andere Spieler von anderen Systemen. Also wer es schon am PC gespielt hat, für den lohnt sich vielleicht auch die Enhanced. Ich weiß nicht, was der Unterschied ist. Keine Ahnung. Aber Enhanced sagt ja eigentlich, ne, dass da mehr Inhalt ist. Wird das wohl auch so sein. Ja, macht auf jeden Fall Spaß. Und ich habe mir fest vorgenommen, da nochmal ein YouTube-Video drüber zu machen. Und das auch zu Ende zu spielen. Das werde ich dann noch bekannt geben.
Ah, du willst erst noch ein Video machen?
Ja, ich will erst noch ein Video machen.
Ich dachte, du wolltest eine Tonspur aufnehmen zu deinem
Video. Teilweise habe ich auch schon ein Video aufgenommen.
Entschuldigung. Ja. Das Video hast du ja schon. Fehlt dir nur noch der Ton.
Ja, ich habe auch eine Tonspur habe ich auch schon. Die andere Tonspur fehlt mir noch.
Ah, okay. Aber
naja, so ist das.
Ja, dann kommen wir jetzt zu dem dritten Spiel. Wir haben ja gesagt, pickepacke voll heute. Wir haben auch die Stunde schon geknackt, aber deswegen mein Nachgesprächsthema würde ich dann tatsächlich auf die nächste Folge, die ja wahrscheinlich dann schon auch wieder in einer Woche ist, verschieben. Da geht es natürlich auch um die PlayStation VR 2, schon mal so als kleiner Spoiler.
Ach.
Korrekturlinsen oder Brille. Da möchte ich mit dem Hanni nämlich ganz gerne drüber sprechen.
Vielleicht, ich meine, du kannst ja gleich mal kurz die Community fragen. Vielleicht haben die ja eine Antwort auf deine Frage, die du mir diese Woche gestellt hast und ich dir nicht beantworten konnte.
Fügen wir sie gerade ein, bevor gleich keiner mehr zuhört nach dem letzten Spiel. Und zwar, wenn einer von euch mir sagen kann, welchen Displayabstand die PlayStation VR 2 simuliert, also sprich.
Simuliert,
ja. Also sprich, bei anderen Headsets hat man halt schon mal gelesen, dass zum Beispiel, ich weiß nicht, bei der Quest 1 habe ich glaube ich mal gelesen, dass die Quest 1 quasi wie 120 Zoll großes Bildschirm in einer Entfernung von 2,5 Metern darstellt. Es geht also um die Bildschärfe natürlich, die durch diese simulierte Entfernung ja vorgegeben ist. Du hast ja letztendlich das Display 20 cm oder 10 cm vor deinen Augen oder auch 5 vor deinen Linsen. Das hieß also, eigentlich bräuchtest du ja die Ultralesebrille, wenn du weitsichtig bist, aber dem ist ja nicht so, sondern die Konstruktion der Linsen simuliert dir ja einen anderen Abstand des Bildschirmes, welches dir die VR-Welt herbeizaubert. Und dieser Abstand ist, wenn du natürlich die perfekte Einstärkenbrille haben willst, weil mit der Gleitsichtbrille macht es halt gerade bei Eye-Tracking nicht mehr so wirklich viel Spaß. Dann wird die nämlich wirklich Motion Sickness. Und das würde mich mal interessieren, ob das, ich habe es in keinen der technischen Specs gefunden, weil er ist definitiv noch so nah, der Abstand, dass du nicht, wenn du weitsichtig bist, je nachdem natürlich, was du für eine Fehlsichtigkeit hast und welche Stärke, es 100% scharf siehst. Ich sehe es ohne Brille scharf, aber ich kann definitiv mit meiner Gleitsichtbrille an einer bestimmten Stelle durch meine Brille durchschauen und habe ein noch etwas schärferes Bild. Und das würde ich gern dauerhaft haben und unter der PlayStation VR 2 passt ja bequem eine Brille, das ist ja kein Thema. Und dann muss ich aber ja den richtigen Schliff dann für diese Brille, für die Linse, für das Glas der Brille haben. Und dazu braucht mein Optiker die Information, welcher Abstand der Gegenstand hat, den ich anschaue, also sprich das simulierte Display. Und er hat gesagt, ganz klar, bis bei meiner Fehlsichtigkeit ist das so ungefähr bis 4,5-5 Meter. Erst ab der Entfernung, er hatte da das im Computersystem nachgeschaut, ist es bei mir dann egal, ob ich Brille oder keine Brille habe. Mhm. Es muss irgendwo, gefühlt würde ich sagen, 3,5 Meter. Also das ist jetzt nur ein Gefühl. So kommt mir das vor, als wenn ich auf die Brille schaue und sonst in die Gegend gucke, was so 3,5 Meter weg ist. Das wäre mal interessant.
Ja, ich befürchte nur, das weiß keiner. Nee. Außer
Sony. Ich werde ein bisschen rumexperimentieren. Ich werde mit der Brille jetzt dann mit dem Headset mal irgendwie ein kleineres Menübild oder so aufrufen und dann mal durch meine Brille an der richtigen Stelle schauen und dann mal gucken, wo ich dann praktisch, wenn ich das mir irgendwo ein Bild irgendwo hinhänge, in welche Entfernung gehe ich, das gleiche Gefühl habe. Ich denke mal, es kommt nicht auf einen Viertelmeter drauf an. Mhm. Aber das Experiment mache ich. Der hat gesagt, hier so eine Einstärkenglas, das mache ich dir ganz günstig. In einfach so ein Plastikbillig Brillenrahmen rein.
Ach so, ja gut, stimmt. Muss ja nicht schick aussehen.
Nein, das Ganze ist ein rahmenloser sogar, wo nur die links und rechts angetackert werden, die Bügel quasi. Also das ist preislich jetzt wirklich kein Thema. Und wenn das einen besseren Effekt dann noch hergibt. Aber es gibt ja dann theoretisch auch die Korrekturlinsen. Aber wenn man die bestellt, jetzt sind wir doch schon im Nachgespräch, bevor wir überhaupt anfangen.
Ja, jetzt haben wir das Spiel noch, aber gut.
Ja, ganz kurz, aber das können wir ja dann nochmal ausführlicher nächste Woche machen. Es gibt ja mittlerweile eine offizielle Seite, wo du Korrekturlinsen bestellen kannst. Und da sollst du ja die Dioptrienzahl aus deinem Linsenpass, aus deinem Brillenpass angeben.
Wobei das ja auch tatsächlich dann nur für Kurzsichtigkeit ist.
Richtig.
Nicht für Weitsichtigkeit.
Und ja, ich weiß aber nicht, ob das so zum bestmöglichen Ergebnis führt. Weil ich habe mich da schon lange mit dem Optiker unterhalten und er hat mir prinzipiell, zumindest ich bin weitsichtig, bei mir recht gegeben und hat gesagt, nee, das ist schon interessant, dass du mir sagst, hier ist der Bildschirm 2 Meter weg, 3 Meter oder 4 Meter. Weil klar, dafür hast du ja ein Gleitsichtglas. Und anhand meiner Augenvermessung kann er dann sagen, wie dieses Brillenglas geschliffen werden muss, damit ich genau für diesen Abstand das bestmögliche Ergebnis habe. Wahrscheinlich ziehe ich die demnächst dann auch beim Fernsehgucken an. Weil das nervt auch schon mal, wenn man die Gleitsichtbrille beim Fernsehgucken hat. Und wenn man mal schräg liegt und guckt unten durch, furchtbar. Oder man guckt, wenn man dann unten durchgeguckt hat, guckt dann oben durch, noch schlimmer. Ja. Das ist echt ätzend. Und ohne der Fernseher ist fast, würde ich sagen, vom Gefühl her so wie das Headset. So, dass ich ohne Brille nicht die volle Schärfe im Bild habe, ausreichend zum Fernsehen gucken. Aber wenn du halt mal so einen 4K-Netflix-Film guckst oder so, kommst du dir mit Brille halt knackiger vor. Aber bei einer Gleitsichtbrille ist das halt einfach nervig, weil du ja nicht den richtigen Winkel immer zum Fernseher hast, wenn du auf der Couch dich rumlümmelst.
Ja.
Insofern ist das vielleicht dann auch noch eine Fernsehbrille. Mal schauen. So, jetzt aber zum dritten Spiel. 7,99 kostet es.
Ja, also für den Preis ist es super.
Ja, abgehakt. Ich ärgere mich ein bisschen, dass ich es noch nicht gespielt habe, weil man muss vielleicht auch die Verbindung zu dem Relikt, dem alten Asteroids haben, was es ja schon, ich habe Asteroids das erste Mal auf irgendeinem Mega-Konsole gespielt. Das war also ein eigener kleiner Spielapparat für sich. Da konntest du zwar hier Cartridges einsetzen, sah aus wie so ein kleiner Spiel, wie in der Spielhalle, diese Kästen. Und da bin ich zum ersten Mal auf dieses Asteroids in Schwarz-Weiß gestoßen, beziehungsweise in Schwarz und Weiß gestoßen. Das war schon scheiße und hat unheimlich viel Spaß gemacht.
Das war schon scheiße.
Deswegen weiß ich nicht, vielleicht ist das auch scheiße.
Das kenne ich ja auch, das alte. Ja, oder dann lass uns das nächste Woche, ich meine, wir sind ja drüber. Dann testest du das noch.
Okay. Und dann reden du hast ja gesagt, nicht, dass du dem Spiel Unrecht tust, weil du einfach sagst, hier, das geht mich gar nicht. Gibt mir gar keiner bei ab.
Ja.
Aber gut, ich habe ja auch so ein bisschen verhaltene Meinung zu diesen dreidimensionalen 4D-Galaxy-Shooters.
Dreidimensionale 4D-Shooter.
Ja. Ja, schön.
Ja. Nee, dann.
Das habe ich bewusst gewählt, die Aussage.
Schon klar. Ja, nee, dann lass uns das schieben.
Ja gut, okay. Ja, dann würde ich sagen, da die Stunde rum ist und ein halbes Nachgespräch hatten wir schon, aber ihr könnt euch darauf freuen, dass ich sicherlich dann, wenn nicht in der nächsten Woche, dann aber in der übernächsten Woche, dann hautnah von einer Brille berichten kann zur Korrektur meiner Fehlsichtigkeit und vielleicht dann auch was für euch ist. Ja, Hanni, wenn du sonst nichts mehr hast,
nee,
freue ich mich, dass wir hier so eine schöne Folge heute hatten. Und dann hoffen wir einfach mal, dass nächsten Sonntag nichts dazwischen kommt, weil dann nehmen wir direkt eine Woche später wieder eine tolle Folge, die 291 auf. Wenn das so weitergeht, sind wir ruckzuck bei der 300.
Oh, oh, oh.
Und bis dahin dürfte dann auch unsere Lokalität zur 300er-Folge, zu der Feierlichkeit fertig sein.
Ah, okay. Bin ich gespannt. Bei der 250 war ja noch so ein bisschen problematisch, ne?
Nee, das ist richtig. Und es ist ja erst 50 Folgen her und ist fast fertig.
Ja, okay.
Gut, dann habt's euch wohl.
Die ist übrigens immer noch verschollen, die Folge. Sollen wir mal noch irgendwo finden? Weiß nicht. Wie damals die Potspot-Folge, die dann auch plötzlich aufgetaucht ist.
Ja, www.vrpodcast.de. Genau, schreibt uns ein paar Kommentare oder hinterlasst ein paar schöne Sterne. Wir freuen uns über alles, auch Schokolade.
So ist es.
Insofern,
bis nächste Woche.
Bis bald. Tschüss.